Con corazón ardente, con cabeza clara.
Wunderkundig. Gelebter Glaube weltweit. Ein Podcast von Mission Eine Welt.
Mit Simon Wiesgeckel
und Song Kim. Wunderkundig. Heute geht's also los.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir, das sind zum einen Song
und Simon.
Und wir haben schon angefangen, dass wir jetzt uns gegenseitig zugewunken haben. Das habt ihr natürlich nicht gesehen. Deswegen machen wir jetzt die Vorstellung nochmal genauer. Song, erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
Ja, wir wollten ja so einsteigen, dass ich sage, was ich mir fürs Neujahr vorgenommen habe und habe verschiedene Punkte aufgeschrieben. Das machen wir immer im Familienkreis, das ein bisschen zu besprechen. Und bei mir stand an einer der Top 10 ein Podcast anfangen.
Und genau das hast du jetzt auch schon umgesetzt. Wir sind am Anfang des neuen Jahres. Du hast noch ein paar andere neue Vorsätze dir gefasst.
Ja, einige. Ich muss jetzt nicht alles aufzählen, aber die üblichen Verdächtigen sind darunter.
Okay.
Die kulinarische Art sind eher oder diätetische Art. Wie schaut es bei dir aus?
Ja, ich habe mir auch das Übliche vorgenommen fürs neue Jahr. Also ein bisschen mehr Sport, gesünder Essen und so weiter. Aber auch natürlich diesen Podcast. Freue mich da auch sehr drauf. Und der Podcast heißt Wunderkundig. Wir sagen gleich noch etwas mehr zum Namen, was wir uns dabei gedacht hat. Aber es geht um gelebten Glaube weltweit. Song, du hast auch eine Geschichte von weltweiter Erfahrung, wenn man so sagen darf. Erzähl doch mal was.
Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe mir mal überlegt, wie für mich eigentlich das Wort interkulturell zusammengesetzt ist. Und mir kam es mal so vor, als wäre das Inter bei mir stärker als das kulturell. Aber vielleicht
okay, erklär doch mal mehr dazu. Was ist denn das Inter bei dir?
Ja, Inter heißt für mich, dass ich schon an vielen Orten der Welt gelebt habe. Also aus meiner Sicht. Und dann trifft man aber immer noch Leute, die noch mehr Leute kennen und noch mehr unterwegs waren. Als Beispiel gebe ich immer dazu, dass ich auf dem schwäbischen Dorf mal Pfarrer war. Das war für mich die spannendste interkulturelle Erfahrung eigentlich. Da habe ich am meisten gelernt. Mhm. Ja, wie schaut es bei dir aus?
Ja, ich habe in Indien studiert und das war eigentlich für mich so eine ganz prägende Erfahrung, da nochmal nach meinem Theologiestudium, dem ersten Teil, also nach Indien zu gehen und nochmal alles kritisch zu hinterfragen, dieses ganze westliche Wissenssystem nochmal mit neuen Augen zu sehen. Und es hat mich eigentlich total geprägt. Ich habe dann während meinem Studium da schwerpunktmäßig mich auch mit anderen Religionen, mit den Weltreligionen beschäftigt, mit interkultureller Theologie, also der Art und Weise, wie Christinnen und Christen eigentlich in anderen Ländern ihren Glauben leben, und habe dazu dann auch eine Doktorarbeit geschrieben, wo ich mich da auch nochmal historisch damit beschäftigt habe.
Also du bist ja der Experte für die interkulturellen Sachen.
So würde ich denke, wir sind ja beide gute Experten. Song, du arbeitest ja auch sozusagen als Experte für das Interkulturelle bei Mission Eine Welt. Bist du im Referat für das Interkulturelle angestellt?
Genau.
Warum bist du dazu gekommen?
Ja, das frage ich manchmal auch. Eigentlich war es so, dass wir uns beide in Hongkong kennengelernt haben. Wir haben ja da beide unterrichtet am Lutheran Theological Seminary. Irgendwie eine coole Zeit. Und vorher hätte mir das Thema interkulturelle Theologie eigentlich gar nichts gesagt. Ich war ja nur in der sogenannten systematischen Theologie unterwegs.
Ich glaube, ich muss das für unsere Hörerinnen und Hörer noch mal ein bisschen illustrieren. Also es gibt zwei Arten von Theologen. Ja. Es gibt die normalen Theologen und dann gibt es noch die systematischen Theologen.
Ich hätte es ja umgekehrt gesagt.
Und die systematischen Theologen, die wissen alles einfach noch mal ein bisschen exakter und genauer, wie es wirklich ist vielleicht.
Ich finde, das trifft es ganz gut.
Ja.
Wie es wirklich ist, ja.
Ja, und Song war systematischer Theologe in Tübingen. Da haben wir uns zum ersten Mal getroffen. Und da war Song für mich also so der Inbegriff eines deutschen Systematikers, der also ganz genau an die Sachen rangeht, erstmal alles klärt, alle Definitionen erstellt und so weiter. Und dann haben wir uns in Hongkong wieder gesehen.
Ja, Gott sei Dank war das nicht der letzte Eindruck in Tübingen. Man entwickelt sich weiter. Und es war wahrscheinlich auch für mich die Zeit in Hongkong, die überhaupt diese Art von Denken ausgelöst hat. Wie du ja auch erzählt hast mit Indien, man schaut anders auf die Dinge, wenn man an einem anderen Ort ist. Und vor allem natürlich im Gespräch mit den Studierenden, wenn man das Leben teilt mit Menschen, die eine andere Sicht auf Dinge haben. Ich denke, das ist so der Schlüssel, warum wir diesen Podcast machen.
Und du hast jetzt auch schon unser Thema erwähnt. Wir haben uns in Hongkong getroffen, haben da die Idee für den Podcast entwickelt. Und unser erstes Thema heute lautet Neuanfang. Und wir schauen ganz besonders nochmal zurück nach Hongkong, weil wir dort auch viele Verbindungen haben, noch viele Studierende kennen, haben ein paar Originalstimmen auch mitgebracht, die ihr nachher hören könnt. Und wir beschäftigen uns also mit dem chinesischen Neujahrsfest und schauen, was für Anfänge gibt es denn dort eigentlich? Wie sieht es dort aus? Davor müssen wir aber noch erklären, wunderkundig.
Das versteht ja keiner.
Ja.
Wunderkundig. Ja, verrückt eigentlich, ne? Da steckt ja schon eine gewisse Spannung drin. Mhm. Wir haben es auch mit so einem Unterstrich geschrieben und dann überlegt, ob wir es nicht von Leuten einsprechen lassen in anderen Sprachen und festgestellt, wir wüssten eigentlich gar nicht, wie man das übersetzen könnte.
Es ist wunderkundig, es steht für zwei Pole, würde ich sagen, die immer wieder auseinandergedriftet sind und die wir eigentlich in unserem Podcast zusammen denken wollen. Ich habe es mal genannt mit heißem Herzen und kühlem Kopf wollen wir auf gelebten Glauben in der ganzen Welt schauen. Und vielleicht ist ja genau das, was wunderkundig ausmacht, also begeistert an dem, was vielleicht an Exotischem oder an Fremdem da ist und aber gleichzeitig irgendwie auch nochmal Hintergründe zu liefern, Analysen und genauer darauf einzugehen, was genau das eigentlich sein könnte.
Da wollte ich schon gleich kritisch einsteigen.
Ja.
Ja, weil du sagst, das Exotische, das Fremde. Ich habe hier ein kleines Zitat von Karl Barth mitgebracht, aus seinem Nachlass. Ich habe es nur auf Englisch, wo er sagt, es gibt Leute, die gerade Christinnen und Christen aus Asien und Afrika unterstellen, sie hätten eine magische Sicht auf die Dinge. Aber das wäre etwas, was wir noch bräuchten, sagt er. Denn wir hätten eine Augenkrankheit. Das heißt, wir ist natürlich die westliche, christliche Welt. Eine Augenkrankheit, wo man vielleicht zu stark unterscheidet zwischen Wahrheit und Illusion. Jetzt frage ich dich mal als Experten für interkulturelle Theologie. Ist das nicht Exotismus?
Naja, Exotismus, vielleicht die Geschichte, wenn man ein bisschen zurückschaut, die Geschichte von der Begegnung von dem Westen und dem Orient oder den fernen Ländern war schon immer geprägt eigentlich von diesem Schauen in den Osten, um dort was Neues zu entdecken, um dort vielleicht auch was zu finden, was wir, ich nehme jetzt das mal von Karl Barth auf, was wir verloren haben. Im 17., 18. Jahrhundert waren das die Wunderkammern. Vielleicht auch das so eine Interpretation oder so eine Inspiration für den Podcast als Vorläufer des Museums, wo man auf der einen Seite das fremde Wissen präsentiert hat, also eine ganz große Begeisterung für alles, was nicht dem eigenen entspricht, und auf der anderen Seite aber auch, wie du sagst, ganz problematisch das ausgestellt hat und gesagt hat, da schaut euch das an, was die für verrückte Sachen machen. Und heute würde man ja eher auf die Verbindung hinweisen. Also wie du ganz am Anfang gesagt hast, dieses Inter- oder Transkulturelle, dass die Geschichte von uns immer auch die Geschichte der anderen ist und dass, wenn wir von uns sprechen, oft irgendwie die anderen Christinnen und Christen nutzen, um uns davon abzusetzen. Also die Pfingstkirchler mit ihren Wundern und oder die Christinnen und Christen in Afrika, die ganz anders glauben als wir.
Ja. Und der Unterstrich in wunderkundig deutet ja schon darauf hin, dass wir das nicht einfach nur als ein spannungsvolles Gegenüber ansehen, was nichts miteinander zu tun hat, sondern wir versuchen, da andere Verbindungen aufzuzeigen, oder?
Ja, also wunderkundig kann man ja auch so verstehen, dass wir uns wünschen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer am Ende wunderkundig werden. Also, dass sie immer noch begeistert sind von dem, was sie entdecken zusammen mit uns. Mhm. Und dass sie aber auch ein bisschen kundig werden, dass man es einordnen kann und dass man vielleicht auch besser versteht, dass man auch sieht, was hat es eigentlich mit mir zu tun? Oder dass es vielleicht gar nicht so exotisch, so fremd ist, sondern dass es eigentlich viel mehr auch mit dem eigenen zu tun haben könnte.
Dann ist das ja auch verbunden mit dem Projekt der Moderne, tatsächlich danach zu schauen, was man verstehen kann, auch an den Dingen, die man im Grunde nur bestaunen und sich über sie wundern kann.
Und Song, jetzt brauche ich nochmal deine Hilfe als, als der gute Theologe, ihr erinnert euch, als der systematische Theologe. Wunder ist der Anfang oder das Staunen ist der Anfang aller Philosophie, alles Nachdenkens. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen erklären?
Ja, das ist ja ein Satz, der so in der griechischen Philosophie an verschiedenen Stellen vorkommt. Und im Griechischen heißt das Wort taumazein und es ist eigentlich auch gar nicht so leicht zu übersetzen. Also was meint es eigentlich genau? Ist es das Wunder? Das sich wundern? Ist es das Staunen? Jedenfalls gehen die Griechen, Platon, Aristoteles und viele andere davon aus, dass das der ursprüngliche Eindruck ist, mit dem der Versuch beginnt, die Dinge zu verstehen.
Also der Anfang des Nachdenkens ist immer so ein Wundern. Und jetzt hast du schon mit einem Zitat angefangen, quasi die Moderne damit eingespielt. Und ich hätte auch nochmal ein Zitat mitgebracht von einem meiner Lieblingstheoretikern, der ein postkolonialer Philosoph, und vielleicht lese ich das auch nochmal vor. Mhm. Er schreibt am Anfang eines Buches, schreibt er eine Beschreibung des Buchs, und ich finde, es passt so ein bisschen auch zu dem, wie ich unseren Podcast sehe. Er schreibt, dieses Buch hätte ich gerne in der Art eines Stroms mit zahlreichen Zuflüssen geschrieben. Während die Geschichte und die Dinge sich uns zuwenden und Europa nicht mehr das Gravitationszentrum der Welt bildet. Das ist in der Tat das Geschehen oder jedenfalls die Grunderfahrung unseres Zeitalters. Und wenn es darum geht, sämtliche Implikationen und Folgen dieser Entwicklung zu erkunden, stehen wir gerade erst am Anfang.
Wie nennt man eigentlich diese Art von Beschäftigung mit weltweiten Entwicklungen? Ist das eine globale Theorie oder hat es einen Namen?
Naja, es ist eben diese postkoloniale Theorie. Es gibt auch postkoloniale Theologien, wo es eben genau darum geht, diese koloniale Situation, die ganz viel von unserer Erfahrung prägt, nochmal besser zu verstehen und dann auch zu überwinden. Und dann wirklich sowas wie eine Partnerschaft herstellen zu können. Was, glaube ich, gar nicht so einfach ist. Oder wie würdest du das sehen?
Na, ich höre sozusagen raus, es gibt beschreibende Elemente darin. Zu sagen, Europa ist nicht mehr das Gravitationszentrum, das es im 20. Jahrhundert war. Es gibt Verschiebungen. Aber wohin geht es? Und ich finde, das ist eine Seite, das Beschreibende. Und dann gibt es einen normativen Anteil, wo man sagt, so sollte es sein, so könnte es sein. Und da bin ich immer stutzig, wenn ich
das höre. Naja, das ist das, was mir gefällt. Also nicht nur zu sagen, das ist schwierig und das ist problematisch, sondern auch so ein bisschen zu zeigen, wo machen vielleicht Leute das schon anders und wo werden Stimmen miteinander ins Gespräch gebracht, wo lassen wir uns vielleicht auch mal von anderen Weltsichten aufrütteln und denken Dinge ganz neu und wunderkundig. Ich glaube, jemand, der wunderkundig ist, der denkt vielleicht schon auf eine neue Art und Weise Dinge zusammen. Zumindest ist es mein Wunsch. Am Anfang von so einer Sache darf man ja auch immer Wünsche äußern. Ob die dann erfüllt werden, wird sich zeigen.
So ein Neu-Podcast-Vorsatz.
Ja, genau. Und vielleicht schreiten wir gleich zur Tat und schauen mal auf unser erstes Thema, dem wir uns zuwenden wollen.
Ja, was ist unser erstes Thema, Simon?
Unser erstes Thema ist Beginnen, Neuanfang. Und Song, du hast, glaube ich, auch schon was mitgebracht dazu. Da gab es auch eine Philosophin im 20. Jahrhundert, die sich viel mit Neuanfang beschäftigt hat.
Ja, und ich finde das richtig faszinierend bei der Hannah Arendt. Wir denken ja an sie vor allem als eine Theoretikerin in Sachen Politik, die auch dargestellt hat, was Totalitarismen sind. Hm. Also das war ja das vielleicht, wofür sie am bekanntesten geworden ist. Sie verbindet es aber auch immer mit anthropologischen Überlegungen, also mit Fragen zu dem, was der Mensch ist. Und einer der Sätze, die sich mir tief eingegraben haben, lautet so: Weil der Mensch ein Anfang ist, kann er etwas Neues anfangen, also frei sein.
Hm. Wow, weil der Mensch ein Anfang ist. Und ich glaube, das geht also auch um so eine, du hast es anthropologische Komponente genannt, also sowas, was den Menschen wirklich in seinem ursprünglichsten ausmacht und vielleicht deshalb auch das Bedürfnis, immer wieder neu anzufangen. Ich meine, wir hatten es vorher mit unseren Vorsätzen. Ich nehme mir jedes Jahr vor, dass ich irgendwie jetzt mehr Sport machen will, weniger Alkohol, gesünder ernähren, früher ins Bett gehen, und ich werde es mir auch nächstes Jahr wieder vornehmen können. Also der Mensch fängt immer wieder neu an. Und deshalb,
also du brauchst es gar nicht zu überarbeiten, deine Vorsätze. Ja. Du nimmst einfach die vom letzten
Jahr. Ich nehme die von letztem Jahr, ja. Und wir schauen auch auf Traditionen, auf das, was man vielleicht zum Anfang immer wieder neu macht, was einem Halt geben kann, was einem Verlässlichkeit geben kann, was einen aber auch vielleicht immer wieder neu verzaubern und begeistern kann.
Ja, ist das nicht seltsam, dass wir dieses Jahr eigentlich gar nicht Neujahr gefeiert haben wie sonst?
Ja, gleichzeitig ist ja das Schöne, dass wir haben ja öfters zusammen Neujahr gefeiert in den letzten Monaten. Song, ich erinnere mich noch gut, wir haben letztes Jahr zusammen in Hongkong Chinese New Year gefeiert.
Ja.
Und da wollen wir jetzt ein bisschen drauf zurückschauen und mal gucken, was macht dieses Fest eigentlich aus?
Also mir fällt ja gleich ein, dass immer so Tierzeichen eine Rolle spielen. Mhm. Und als wir uns auf diese Sendung vorbereitet haben, hatte ich eigentlich total vergessen, was letztes Jahr für ein Jahr war.
Aber ja, ich habe es nicht vergessen. Ja, es war das Jahr der Ratte. Und es war, wir haben, also mir ganz einprägsam für mich war, wie wir von unseren Studierenden eingeladen worden sind, dort am Lutheran Theological Seminary in Hongkong, und also mit ihnen zusammen Chinese New Year gefeiert haben. Es gab ein wunderbares Buffet und Essen, es gab Spiele, es gab Süßigkeiten, alles, was dazu gehört.
Gesungen haben wir und getanzt.
Ja, eine tolle Dekoration. Ja. Aber was für mich das Eindrücklichste war der Signature Dance. Also wo zuerst ein Schwein getanzt hat, und das Schwein, das war also das für das vergangene Jahr. Und dieses Schwein wurde dann verdrängt von der Ratte.
Und das Schwein steht ja für Wohlstand und Reichtum und Erfolg.
Glück, Zufriedenheit.
Wofür steht die Ratte?
Ja, gute Frage. Ich meine, ich kann es jetzt nur ganz persönlich beantworten. Ne? Für mich war das letzte Jahr war ein schwieriges Jahr. Keine Gesundheit, einige Probleme. Mhm. Und deswegen freue ich mich jetzt auf das nächste Jahr, was dann losgeht. Wir gehen jetzt aus dem Jahr der Ratte raus und gehen also in das Jahr des Ochsens, des Wasserbüffels, der Kuh.
Ja, das ist ja so eine grundsätzliche Frage, wie man eigentlich diesen Zodiac in die deutsche Sprache hinein übersetzen will. Und man merkt das auch schon. Du hast gesagt, das war das Jahr der Ratte. Und da ist ja in der Stimme schon was drin, ne?
Ja.
Die Ratte ist halt kein schönes Tier. Wenn man gesagt hätte, das ist das Jahr der Maus, und so haben ja die Bilder letztes Jahr eigentlich ausgeschaut,
ja. Ja.
Dann hat es ja auch was Süßes wie Mickey Maus,
ja,
und so. Aber gut, für uns war es vielleicht auch ein bisschen das Jahr der Ratte.
Man kann das nicht anders sagen. Da können wahrscheinlich viele zustimmen, ja.
Ja. Und dieses Jahr ist es ja auch interessant, wenn man vom Ochsen spricht, klingt das ein bisschen anders, als wenn man von der Kuh spricht. Oder vom Büffel. Und je nach regionaler Tradition wird man das wohl anders übersetzen. Also in Südostasien wohl eher als Jahr des Büffels,
ja,
wo sie hingehört. Ja. Und in Nordostasien, in den weiten Ebenen von China, wird man doch eher vom Ochsen sprechen.
Ja.
Einem arbeitsamen Tier. Ja, was verbindest du denn damit?
Ja, ich meine, das klingt für mich so ein bisschen, wir arbeiten uns jetzt aus der ganzen Krise und allem wieder raus. Ja? Man muss nur irgendwie hoffnungsvoll sein und gut arbeiten. Dann kommt man auch wieder raus. Und jetzt sind es ja so diese klassisch chinesischen Bedeutungen. Aber du hast immer eine ganz besondere Erfahrung mit der Deutung von diesen Tierkreiszeichen gemacht. Wer hat sie dir denn immer ganz eindrücklich erklärt, Song?
Also solange wir am LTS gearbeitet haben, wurden wir als Mitarbeitende jedes Jahr eingeladen an Chinese New Year von der ELCHK, von der Evangelical Lutheran Church of Hong Kong. Und der Bischof hieß Ben, oder heißt so, Ben Zhang. Und er hat auf eine sehr charmante Art in das Neue eingeführt, indem er immer das Tier beschrieben hat, um das es ging. Und an das Jahr des Schweins erinnere ich mich noch sehr gut und davor irgendwann an das Jahr des Huhns, des Hahn. Ja. Er konnte immer aus traditionell chinesischer Perspektive, aber als eine Art von Predigt, konnte er immer erzählen, was es mit diesem Tier auf sich hat. Und in 3-4 Punkten, beim Hahn zum Beispiel, dass er früh aufsteht,
ja,
dass er jemanden erinnert an das, was zu tun ist. Also es war immer so eine tolle Verbindung aus Dingen und er hatte auch einen guten Stil dabei.
Ja.
Und letztes Jahr war es uns aufgrund der Corona-Geschichte, die in Hongkong viel früher begonnen hat.
Ja, ungefähr mit Chinese New Year, also mit dem Jahr der Ratte vielleicht, hat es angefangen. Ja.
Genau. Und deswegen konnten wir da nicht feiern.
Ja.
Und ich habe mich gefragt, wie aus meiner Sicht das Jahr verlaufen wäre, wenn ich da die Predigt von Ben Zhang gehört hätte, der dann sicher erzählt hätte, was das für ein tolles Jahr ist. Und er hätte auch auf Englisch gesagt, ob er Ratte meint oder Maus.
Ja.
Und das hätte dem Ganzen schon einen anderen Drive gegeben. Aber leider verpasst. Und dieses Jahr natürlich auch, weil wir hier in Deutschland sitzen.
Genau, aber wir haben dafür für uns und für euch, haben wir uns ein paar Stimmen geholt von unseren Studierenden, was denn eigentlich so dieses Besondere an Chinese New Year ist, wie es gefeiert wird. Ich würde sagen, wir hören da mal rein, oder?
Ja.
Chinese New Year is one of my favorite festivals as I can gather happily with my family members. My grandmother will make many turnip cakes and they are very delicious. Also, strolling around the Lunar New Year Eve Fair is the main activity we will do each year. There are many special things to buy and eat in the fair. Lastly, receiving the red packets is the happiest thing ever. However, after I got married, I need to give Rebecca Sozo. The level of happiness has lowered down a little bit.
Das klingt ja ganz witzig, ja?
Ja, also ich habe gehört, es geht vor allem natürlich ums Essen, um die Großmutter, die ganz tolle Küchlein oder sowas macht, ne?
Ja, so ein Gebäck, könnte man sagen.
Und es geht um die besonderen Märkte, auch um einen Nachtmarkt, wo man hingehen kann, wo es ganz tolle Sachen gibt, die es also wirklich nur zu dieser Jahreszeit gibt, die es nur an Chinese New Year gibt.
Es ist ja überhaupt in Hongkong, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, zur Zeit des Chinese New Year gibt es ja wahnsinnig viele Blumen. Es blüht ja das ganze Jahr über. Und dann geht man halt auf den Blumenmarkt und schaut sich diese Blumen an. Und weil das so symbolisch aufgeladen ist, gibt es natürlich ganz viele besondere Sachen an New Year zu kaufen. Aber was mich noch hellhörig macht, war ja, was sie zuletzt gesagt hat.
Ja,
die Warum Red ist sie traurig? Pockets,
ja. Ich meine, da erinnere ich mich noch, kleine Geschichte von uns letztes Jahr. Ich musste für dich zur Bank gehen und also frisches Bankgeld, frische Banknoten holen, weil man also keine gebrauchten nehmen darf, sondern es muss ganz neu sein.
Für die Hörerinnen, sei dazu gesagt, dass ich ihm das Geld gegeben habe.
Also ich habe es dir nicht ausgelegt. Gut, dass es nochmal klargestellt worden ist, ja. Weil es geht da wirklich auch um Summen, ne? Also man gibt nicht nur irgendwie seinen Studentinnen und Studenten was, sondern auch den Hausangestellten, Nachbarn, Bekannten, der Familie, Kindern.
Eigentlich jedem, den man schon mehr als viermal gesehen hat, ja, würde ich sagen.
Okay.
Ja. Und ich habe das auch erlebt, dass Leute an Chinese New Year aus dem Taxi gestiegen sind und dem Taxifahrer auch nochmal so ein Red Packet gegeben haben. Ja. Also wirklich erstaunlich.
Ja. Und warum muss es rot sein?
Tja, rot ist halt eine ganz besondere Farbe.
Ja.
Hat diesmal jetzt mit dem Kommunismus oder so nichts zu tun, sondern weil rot einfach eine Glücksfarbe ist. Mhm. Es gibt ja auch andere Farben, die jetzt eine Rolle spielen, sieht man ja auch viel, ne?
Ja, also zum Beispiel gibt es immer so Zitrusfrüchte oder Mandarinen, die auch eine ganz wichtige Rolle spielen. Ja. Warum nochmal?
Die symbolisieren natürlich Glück in den unterschiedlichsten Varianten. Und gerade bei den Zitrusfrüchten, die so ein bisschen rundlich sind und dann die entsprechende Form haben, sehen die aus wie Goldklumpen.
Ja.
Und im chinesischen Kulturraum hat man überhaupt kein Problem, dem anderen nicht nur Gesundheit zu wünschen, ja, sondern Glück und Wohlstand.
Prosperity, und ja.
Ja.
Was ja nicht nur irgendwie das Materielle ist, aber das auch mit einschließt. Ne?
Also genau.
Das gehört natürlich mit dazu.
Und weil alles so symbolisch ist in der Kommunikation über Chinese New Year, gibt es ja verschiedene Dinge, die man nicht machen würde über Chinese New Year und andere Dinge, die man vorher schon gemacht haben muss.
Zum Beispiel sein Haus aufräumen, ja.
Zum Beispiel.
Das ganze alte Gerümpel weg, um wieder Platz für Neues zu schaffen, um vielleicht auch dann sich neue Unterwäsche zu kaufen. Ja,
ja. Also ich habe mal unter meinen Kollegen geguckt, nur unter Männern.
Ja.
Und wir waren unterwegs um Chinese New Year herum und die haben dann gesagt, klar, und haben es ein bisschen durchblitzen lassen,
ja,
dass die sich frisch zu Chinese New Year eine rote Unterhose gekauft haben.
Das waren übrigens auch die Kollegen, die dann richtig Glück hatten. Also, ja.
Ja, also ist bei denen nichts.
Und was anderes ist noch der Fisch, der wurde jetzt noch nicht erwähnt, aber Fisch ist auch wichtig, dass der gegessen wird an Chinese New Year. Warum?
Er wird eigentlich immer gegessen,
ja,
aber mit Fisch verbindet sich eben ein besonderer Klang auf Chinesisch, der auch sowas wie Fülle bedeutet und Wohlergehen. Und so wie es oft ist, macht man in China Dinge, wo der Klang des Wortes wie an etwas erinnert, was gut ist. Hören wir doch mal dazu noch was.
We usually celebrate Chinese New Year by visiting our relatives, family gatherings. We have Chinese cuisine, for example, fish, means we'll have abundant and left in the end of the year. In Chinese, we'll call Ni Ni Niao Yu. When we gather together, I think the best thing is that we can collect red packet from the elders after we say Kong Hei Fa Choi and some blessed words. But of course, if you have already married, you need to give out red packet.
Ja, sie hat nochmal über den Fisch gesprochen, nochmal erklärt, ne, was das Besondere an dem Fisch ist, an dem Klang, dass man immer noch was übrig hat, also dass es vielleicht nie aufhören soll.
Und das ist ja auch der Grund, warum sich viele Leute ab Chinese New Year nicht die Haare schneiden lassen.
Mm.
Denn das bedeutet so viel wie verkürzen und damit kürzt und verkürzt man auch die Lebensmöglichkeiten.
Ja.
Deswegen gibt es immer Riesenschlangen vor Chinese New Year.
Ja. Und Song, du weißt aber schon, Chinese New Year, vielleicht, dass wir es noch erwähnen, 12. Februar dieses Jahr. Und also du dürftest dir jetzt schon noch die Haare schneiden, ne?
Das ging ja schon. Wenn man eben einen Platz bekommen würde beim Friseur, du weißt, hier in Neuendettelsau ist es ein bisschen schwieriger als in Nürnberg. Es ist nur voranmeldete Kunden kriegen Zutritt.
Okay.
Ja.
Aber bevor wir jetzt über die Haare sprechen und unsere sonstigen guten Vorsätze für die nächste Zeit, würde ich sagen, sind wir eigentlich schon ziemlich am Ende unseres Podcasts angekommen.
Uns bleibt eigentlich nur zu sagen, was wir nächstes Mal machen werden. Hm. Und ich lese hier Nomen est Omen, von der Bibel bis zur Taufe.
Es geht also um Namen, es geht um die Bezeichnung, die wir uns geben. Und wie auch dieses Mal hoffe ich, dass ihr alle dann wieder ein bisschen wunderkundig geworden seid mit uns.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.